Wir haben über so viel Wunderbares gesprochen in dieser Reihe, über die Eigenschaften Gottes. Also die Heiligkeit Gottes, die Größe Gottes, oder werden noch darüber sprechen. Ja, die Allmacht Gottes, die Allgegenwart Gottes. Und zählt es auf, wie groß dieser Gott ist, wie herrlich diese Eigenschaften sind. Und heute geht es um die Unsichtbarkeit Gottes. Was fangen wir damit an? Ich weiß nicht, ob das für euch eine Not ist. Ich weiß, dass es für manche Menschen eine Not ist. Ich kann Gott nicht sehen. Wie gerne würde ich ihn sehen? Wie gerne hätte ich ihn so als Begleiter bei mir, der neben mir hergeht, der mal auftaucht, der sich mal sichtbar macht, der mal mit mir redet, akustisch, der mir mal sagt, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder auf dem falschen, der mir mal sagt, was ich jetzt tun soll und wen ich heiraten soll. Wie schön wäre das? Gestern habe ich noch mit jemandem gesprochen, der mir gesagt, das bereitet mir Not, dass ich Gott nicht sehen kann, besonders wenn ich in der Dunkelheit bin. Der Mann, der mir das gesagt hat, der ist nicht alleine, der hat Prominenz an seiner Seite. Ich zitiere Dietrich Bonhoeffer. Aus dem Jahr 1931, da war er Studentenpfarrer an der Technischen Universität Berlin. Er schreibt an einen Freund Folgendes: Ich bin jetzt Studentenpfarrer an der Technischen Hochschule Berlin. Wie soll man solchen Menschen solche Dinge, das Evangelium, und alles, was Gott betrifft, wie soll man solchen Menschen solche Dinge predigen? Wer glaubt denn das noch? Wir sind 1931. Wer glaubt denn das noch? Die Unsichtbarkeit Gottes macht uns kaputt. Bonhoeffer. Dem stimme ich nicht zu, aber ich wollte das mal als Zitat bringen. Atheisten bringen die Unsichtbarkeit Gottes als ein Argument für seine Nicht-Existenz. Das ist ein bisschen kurzsichtig. Denn es gibt viele Dinge in diesem Leben, die wir nicht sehen, im weiteren Sinne meine ich das jetzt, die wir nicht beweisen können und die doch wichtige Werte in unserer Gesellschaft sind, in unserem Leben sind. Ein Beispiel ist die Menschenwürde. Dass der Mensch eine Würde hat, das kannst du nicht beweisen. Das kannst du nicht direkt sehen. Aber sie ist im Grundgesetz verankert. Politische Erwägungen spielen eine Rolle, wenn es um die Menschenwürde geht. Viele Dinge, die können wir nicht direkt sehen. Wir als Christen, Nächstenliebe ist nicht direkt sichtbar und nicht beweisbar. Da mögt ihr jetzt vielleicht sagen, doch, ich sehe doch die guten Werke, die jemand tut. Kannst du in sein Herz gucken? Weißt du, ob er sie tut, um sich einen Namen zu machen? Weißt du, ob er sie tut, um sein Gewissen zu beruhigen? Du kannst nicht in das Herz hineingucken. Du kannst es nicht beweisen. Aber trotzdem bauen wir. Ja, ist eine ganze Ethik darauf gebaut in unserem Leben. Was ich nur sagen will, wir gehen so viel mit unsichtbaren Dingen um, nicht nur die Gläubigen, auch die Nichtgläubigen. Wir Menschen möchten aber gerne etwas Fassbares, etwas Sichtbares, etwas Berührbares. Das muss ich doch erzählen, eigentlich wollte ich es nicht, aber ich habe mal einen Film gesehen mit Tom Hanks in der Hauptrolle und der heißt Castaway auf Englisch. Deutsch, auf Deutsch heißt er, glaube ich, verschollen oder sowas. Und er hatte ein Flugzeugunglück und landete auf einer einsamen Insel und er war ganz allein. Und er hat versucht, von der Insel wegzukommen. Es ist ihm zunächst nicht gelungen. Am Schluss ist es ihm gelungen. Es ist ihm zunächst nicht gelungen und die Einsamkeit machte ihn kaputt. Und das Meer schwemmte immer irgendwelche Sachen noch an von dem Flugzeugunglück und da war ein Ball. Und dann hat er diesem Ball ein Gesicht gegeben. Und dann hat er angefangen, mit diesem Ball zu sprechen. Zuerst war das für ihn ein Symbol, ja? Nur ein Symbol, nur ein Gegenstand. Aber im Laufe des Films merktest du, der Ball wird eine Person. Und nachher, als es ihm dann gelang, von der Insel wegzukommen und er den Ball verlor, der fiel über Bord oder irgend sowas, da weinte der bitterlich, als ob er einen Menschen verloren hätte. Ich will sagen, wir brauchen oft etwas Sichtbares, etwas Greifbares, etwas Fassbares. Die Wissenschaften wollen, zumindest in den Naturwissenschaften, sie möchten etwas nachprüfbar machen. Die wollen nicht einfach was behaupten, sondern sie wollen es für alle anhand von Fakten und Zahlen nachprüfbar machen. Es wundert mich nicht, dass in biblischer Zeit die Menschen sich Götzen gemacht haben. Etwas Gegenständliches, ja? Wir leben in der gegenständlichen Welt. Wir können sehen, was wir besitzen, also zumindest die materiellen Dinge. Wir sehen unsere Autos, wir sehen unsere Häuser, wir sehen das Geld. Also auch wenn es bargeldlos ist, können wir die Kontobewegungen sehen. Wir können sehen, was ein Mensch tut. Wir können das aufzeichnen. Wir können hören, was ein Mensch redet. Wir können das aufzeichnen. Wir leben so in der Gegenständlichkeit. Auch Israeliten haben sich zu Gottes Missfallen Hausgötter zum Beispiel gemacht oder ein goldenes Kalb angebetet, jeder weiß das. Kleine Hausgötter aus Erz, aus Gold, aus verschiedenen Materialien gemacht. Goldene Stierbilder, Anfassbares. Und das Problem entsteht, wenn diese Dinge plötzlich zu meinem Gott werden. Was ich damit sagen will, wenn wir das tun, und Gott verbietet es ja ausdrücklich, dass wir uns ein Bild von ihm machen. Wenn wir das tun, ein Bild machen, eine Statue, eine Figur, dann ziehen wir Gott herab auf unsere menschliche Ebene. Noch tiefer, wenn es dann Tierbilder oder Stierbilder sind, auf die tierische Ebene. Wir ziehen ihn herab, wir machen ihn klein. Es ist interessant, weiß nicht, ob ihr wisst, was das Wort Götze im Mittelhochdeutschen bzw. Frühneuhochdeutschen bedeutet. Es heißt Göttlein. Göttchen. Wir machen Gott damit zu einem Göttchen. Ich möchte die Unsichtbarkeit Gottes heute zunächst mal an drei Punkten, in drei Aspekten beleuchten. Erstens die Unsichtbarkeit Gottes als ein Grund, ihn anzubeten. Zweitens, die Unsichtbarkeit Gottes als unser Schutz. Drittens, die Unsichtbarkeit Gottes als eine Herausforderung und ein Segen. Und dann komme ich natürlich auch noch später darauf zu sprechen, wie wir Gott dennoch erkennen. Zuerst die Unsichtbarkeit Gottes als Anbetungsgrund. Ich habe das schon mal erzählt, als ich Student war, gab es an der Universität einen Naturwissenschaftler, ein Professor mit Namen Wilder Smith, manche kennen ihn, und der hielt an der Universität Vorträge über Biochemie, über Chemie, über die Naturwissenschaften und über Naturwissenschaft und Glaube. Und wir strömten in die Hörsäle. Und er sagte Folgendes, zum Beispiel, stellt euch ein Wesen vor, das nur zwei Dimensionen hat. Ja, stellt euch ein Wesen vor, das nur Länge und Breite hat, aber keine Dicke, keine Höhe, keine Tiefe, wie ihr das auch immer bezeichnen würdet, hat kein Volumen. Nur Länge und Breite, ja? Zweidimensionales Wesen. So, und jetzt legt ihr eure Hand auf dieses zweidimensionale Wesen. Er nannte die Flachmänner. Ja? Jetzt legt ihr eure Hand auf den Flachmann. Was sieht der? Der kann die Hand nicht sehen, denn die ist dreidimensional. Die kann er nicht wahrnehmen. Der kann auch nicht dreidimensional denken. Der kann sich auch nichts Dreidimensionales vorstellen. Er sieht die zweidimensionalen Umrisse der Hand. Er sieht den Abdruck. Und er spürt etwas. Da ist was. Ich komme darauf später nochmal zurück. Ich knüpfe mal an das, was Gerd Walter Buskis vor einigen Wochen gesagt hat. Gott, sagte er bezog sich auf die Heiligkeit, ich beziehe mich jetzt auf die Unsichtbarkeit, Gott, sagte er, spielt in einer anderen Liga. Ich sage euch, Gott spielt in einer ganz anderen Dimension, die wir nicht fassen, die wir nicht ergründen, die wir nicht denken können, die wir nicht verstehen können. Er ist Dimensionen von Dimensionen über unserer Dimension, über unserer dreidimensionalen oder wie ihr es wollt, auch vierdimensionalen, wenn man die Zeit dazu rechnet. Die Unsichtbarkeit Gottes ist deshalb kein Argument für seine Nicht-Existenz. Sie ist ein Argument für seine Größe. Für seine Herrlichkeit, für seine Ewigkeit, für seine Unergründlichkeit. Sie ist ein Grund, ihn anzubeten. Und das tut die Bibel auch. 2 Verse aus dem 1. Timotheus 6, 16. Der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnet in einem Licht, da niemand zukommen kann. Welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewiges Reich. Amen. Wofür wird Gott hier die Ehre gegeben? Dass er unsterblich ist, dass er in einem Licht wohnt, zu dem niemand kommen kann. Dass er unsichtbar ist, dafür wird ihm die Ehre gegeben. Genauso in 1. Timotheus 1, 17. Aber Gott, dem ewigen Könige, dem unvergänglichen und unsichtbaren und allein Weisen, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Wofür geben wir ihm Ehre? Für seine Unvergänglichkeit, für seine Weisheit und für seine Unsichtbarkeit. Heißt, für seine Größe, für seine Unerfassbarkeit. Das ist ein Grund anzubeten. Praktische Konsequenz, ich mache das jetzt nach jedem Abschnitt, praktische Konsequenz für unser Gebet. Betet ihn an, auch wegen seiner Unsichtbarkeit. Betet ihn an. In Klammern, Anbetung ist als Zentrum des Gebets. Denkt mal über eure Gebete nach. Anbetung ist das Zentrum des Gebets. Nicht jedes Gebet, ich kann auch mal ein Bittgebet sagen, aber das Gebet an sich, Anbetung hat zwei, ich sage es mal ganz weltlich, Effekte. Zum einen geben wir Gott die Ehre, zumindest einen Teil der Ehre, die ihm gebührt und ihm ganz allein. Das wiederum stärkt unsere Beziehung zu ihm. Das stärkt unsere Beziehung zu Jesus, das baut uns geistlich auf. Es erhöht ihn und erkennt ihn an in seiner Größe und Unsichtbarkeit und Herrlichkeit und es reflektiert auf uns zurück, weil es uns auferbaut in geistlicher Hinsicht. Betet ihn an, auch seine Unsichtbarkeit. Zweitens, die Unsichtbarkeit Gottes als Schutz. Ja, Jesaja 6 haben wir von Gerd Walter Buskis, ich komme nochmal auf ihn zurück, gehört und er schilderte da eine Vision von Jesaja und wo Jesaja dann die Cherubim sah und wo er eine Vision Gottes auf dem Thron hatte und er schilderte dann, wie die Cherubim mit einem Flügelpaar ihr Gesicht bzw. ihre Augen bedeckten als Schutz vor dem glänzenden Anblick der Heiligkeit Gottes. Als Schutz, obwohl die Cherubim ja keine Sünde haben. Thomas hat eben im Lesungstext uns auf Mose aufmerksam gemacht. Der wollte das Angesicht Gottes sehen, kann ich gut verstehen. Lass mich dein Angesicht sehen. Und Gott sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Sähen wir Gott, würden wir ihn sehen. Wir würden vergehen. Wir würden vergehen wegen unseres irdischen Daseins, wegen unserer sündhaften Natur, die wir noch mit uns tragen, wegen unserer Unvollkommenheit, wegen unserer Menschlichkeit. Wir könnten nicht leben. Das ist, als wenn du ein trockenes Stroh ins Feuer wirfst. Das kann nicht überleben. Und wenn du kräftig gegen eine brennende Kerze bläst, die Flamme kann nicht überleben. Wir wären wie Stroh im Feuer. Und Jesaja, der große Jesaja, der Prophet der Propheten vielleicht, der Mann Gottes, mit dem Gott sprach und den Gott benutzte, als er diese Vision nur von Gott hatte, er sah einen kleinen Teil, einen Bruchteil seiner Herrlichkeit, da sagte er, weh mir, ich vergehe. Weh mir, ich vergehe. Johannes sagt, ich weiß nicht, ob ich das hier euch, nee. Johannes sagt im ersten Kapitel seines Johannes-Evangeliums, niemand hat Gott je gesehen. Der im Schoß des Vaters ist, nämlich Christus, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Komm auf Mose zurück. Mose wollte Gott gerne sehen. Er wollte sein Angesicht sehen und Gott sagte, nein, das kannst du nicht. Aber Gott stellte ihn in eine Felsenkluft und sagte, okay, bleib hier in dieser Felsenkluft, ich werde vorübergehen und werde, während ich vorübergehe, meine Hand schützend vor die Kluft halten. Und wenn ich dann vorbei bin, dann darfst du mir hinterher schauen. Wenn du nämlich mein Angesicht sähst, dann würdest du sterben. Mose war auch ein Mann Gottes, oder? Mit Heiligem Geist ausgestattet, oder? Jetzt gibt es aber noch ein Problem. Johannes hat ja gesagt, niemand hat Gott je gesehen. Und von Mose heißt es an anderer Stelle in der Bibel, Kapitel 33, er redete mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Auch Jakob, nachdem er am Jabbok mit einem Engel oder mit einem Mann oder wer das auch immer war, gekämpft hat, sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Was nun? Hat er jetzt Gott gesehen oder hat er ihn nicht gesehen? Ich darf euch sagen, was ich glaube. Und ihr könnt mal prüfen, ob ihr das auch glauben wollt. Ich kann euch sagen, was ich glaube. Nein, er hat natürlich Gott nicht in seiner ganzen Herrlichkeit gesehen. Wisst ihr, was ich glaube, was er gesehen hat oder wen er gesehen hat? Er hat Christus gesehen. Christus ist die Verkörperung im weitesten Sinne. Jetzt nicht als äußere Gestalt gemeint. Er ist die Verkörperung Gottes. Überall, wo Menschen im Alten Testament, im Neuen Testament Gott geschaut haben, da haben sie Jesus gesehen. Gott hat ihn uns gegeben, damit wir etwas Sichtbares haben. Etwas, ja, Jesus war berührbar. Er war tastbar. Man konnte mit ihm reden, er lief neben dir her. Und Thomas hat das eben so schön gesagt, wir sehen, in seinem Wort können wir über ihn lesen. Wir kommen nachher noch drauf zu sprechen. Wer immer Gott gesehen hat, er hat Jesus gesehen, wann auch immer. Aber Gott selbst hat nie jemals jemand gesehen. So sagt es Johannes. Drittens, also erstens, ja, was praktische Konsequenz für unser Gebetsleben? Praktische Konsequenz für unser Gebetsleben, danke Gott, dass du dich verbirgst. Wir danken nachher noch dafür, dass er sich zeigt. Aber danke Gott, dass du dich in gewissem Maße, in gewissem Sinne verbirgst und mich schützt. Dass ich nicht vergehen muss vor dir wie Wachs. Ja. Ja. Und nicht wie ein Stroh im Feuer bin. Drittens, die Unsichtbarkeit Gottes als Herausforderung und Segen. Ja, Gott fordert uns heraus. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. 2. Korinther 5, 7. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Petrus sagt in 1. Petrus 1, 8 bis 9, ihr habt ihn nie gesehen. Und er bezieht sich hier auf Christus. Ja? Also manche Menschen haben ja Christus gesehen. Sie hatten eine Erscheinung von Christus. Aber ich weiß nicht, ob hier einer sitzt, der Christus gesehen hat. Petrus spricht zu seinen Adressaten, ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Dazu fordert uns Gott heraus. Obwohl wir nicht schauen, vertraut ihm. Gott will unser Vertrauen. Er will unseren Glauben. Das ist, was er möchte, weil dieser Glaube rettet, weil dieses Vertrauen eine große Belohnung hat. Liebe Freunde, als Christen, als Jünger Jesu, da setzen wir unser ganzes Leben, möchte ich mal sagen, auf etwas Unsichtbares. Oder jemanden, der unsichtbar ist. Wir bauen unser Leben auf Jesus, den wir nicht sehen. Du baust dein Leben darauf. Deine Ziele. Ja, hoffentlich, würde ich sagen. Ja, hoffentlich. Deine Ziele. Deine Ethik. Deine Werte. Deine Entscheidungen. Deine Prioritäten. Was auch immer. das, was von deinem Leben wichtig und fundamental ist, das baust du auf unsichtbare geistliche Tatsachen, wie es in Hebräer 11 heißt, auf unsichtbare geistliche Tatsachen. Du weißt, dass Jesus für dich gestorben ist. Das ist historisch. Aber du musst glauben, dass er am Kreuz deine Sünden getragen hat. Dass er deine Strafe getragen hat, das musst du glauben. Das musst du vertrauen. Jesus ist auferstanden von den Toten. Auch das ist bezeugt. Ich bezeichne das auch als historisch. Aber dass du, wenn du ihm vertraust, auch von den Toten auferstehen wirst, das musst du glauben. Dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist und zur Rechten Gottes des Vaters sitzt und für dich eintritt, das musst du glauben, weil du es nicht siehst. Und das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes, das musst du glauben, weil du es nicht siehst. Wir bauen unser Leben auf diese geistlichen, unsichtbaren Tatsachen. Deshalb sagt der Paulus auch, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Gott fordert unseren Glauben heraus, aber er lässt uns nicht allein. Er lässt uns nicht im Nebel stehen. Der sagt nicht einfach so, du musst mir einfach mal vertrauen. Ne? Jetzt vertrau mir doch mal einfach, kriegst aber nichts dafür. Du musst mir einfach nur vertrauen, aber ich zeige mich dir gar nicht. Vertrau nur. Nein, so ist Gott nicht. Ich weiß nicht, ob ich das hier habe im nächsten. Ja. So werfet eure Zuversicht nicht weg. Werfet euer Glauben nicht weg. Werft euer Vertrauen nicht weg. Denn es hat eine große Belohnung. Und diese Belohnung, die ist schon hier. Und die kommt noch. Es gibt Belohnungen, die noch kommen. Große Belohnungen. Aber es gibt auch schon hier ein Angeld. Es gibt eine Anzahlung. Gott sagt mir, dein Glaube, dein Vertrauen, es hat eine große Belohnung. Was ist zum Beispiel eine Belohnung für Vertrauen? Frieden im Herzen. Geborgenheit im Herzen. Auch wenn Stürme da sind. Frieden im Herzen in stürmischen Zeiten. Frieden im Herzen, Geborgenheit im Herzen in stürmischen Zeiten. Wisst ihr was? Ein gutes Gewissen. Mensch, wenn du von Schuld beladen bist, wenn dich die Schuld quält und du vertraust Jesus, er nimmt dir deine Schuld und das merkst du. Er nimmt dir deine Schuld durch Jesus und du spürst es und du merkst es und du weißt es. Du darfst es wissen. Und du brauchst kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Und das macht dich froh, oder? Ja. Es macht uns froh. Wenn ich eben gesagt habe, ja, das sind die Dinge, die wir hier schon auf Erden merken, im Himmel natürlich viel Größeres. Alles, was du hier tust, nach dem Willen Gottes, alles, hat eine Frucht im Himmel, hat einen Schatz im Himmel. Wir sammeln Schätze im Himmel. Wie die aussehen? Wir sammeln Schätze im Himmel. Wo immer du Gottes Willen beachtest, beobachtest, tust, Vertrauen hast, hast du einen Schatz im Himmel. Und oben eine Herrlichkeit, die kann ich nicht beschreiben, die will ich gar nicht beschreiben. Das ewige Leben in der Nähe Gottes, bei ihm, mit ihm. Er ist da, er wacht über dich, er geht mit dir. Das sind alles Belohnungen. Werft eure Zuversicht nicht weg, welche eine große Belohnung hat. Ich will noch ein ganz kurzes Wort sagen. Natürlich leben wir auch vom Irdischen. Liebe Freunde, wir sind in diese Welt hineingestellt und haben in dieser irdischen Welt auch unsere irdischen Verantwortungen. Und wir haben die schönen irdischen Dinge, die uns Gott gegeben hat, damit wir sie genießen. Wir dürfen sie, wir sollen sie genießen. Aber hängt eure Glückseligkeit und euer Glück nicht an das Zeitliche und Sichtbare. Macht es nicht davon abhängig. Hängt euer Glück nicht an das Zeitliche und Sichtbare. Macht es nur von Jesus abhängig. Macht es vom Nicht-Zeitlichen abhängig. Das ist so entscheidend. Konsequenz für unser Gebetsleben. Herr, danke. Dankt ihm dafür, dass er deinen Glauben und dein Vertrauen herausfordert. Dankt ihm dafür, dass dein Vertrauen belohnt wird, hier und heute. Bittet ihn, dass er euer Vertrauen wachsen lässt. Bittet ihn, das ist ein Geschenk. Vertrauen ist ein Geschenk. Bittet ihn, dass er euch Vertrauen schenkt. Wie der Mann, der da betet, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So dürft ihr auch beten, Herr, ich vertraue dir, aber bitte hilf meinem Vertrauen auf. Schenke mir mehr und mehr Vertrauen in dich. Das ist ein Gebet. Ja, soweit hierzu. Gottes Unsichtbarkeit ist ein Anbetungsgrund. Es ist unser Schutz. Sie ist unser Schutz. Sie ist eine Herausforderung, aber ein großer Segen. Nun, nächster Punkt. Gott ist zwar nicht sichtbar in unserem wissenschaftlichen Sinne, in unserem irdischen Sinne, visuell. Gott ist zwar nicht sichtbar, aber er ist erkennbar. Das habe ich ja eben schon angedeutet. Er ist erkennbar. Das Wort der Worte, und es gibt kein anderes, eigentlich kein anderes Wort dafür, das so genau trifft, Offenbarung. Er offenbart sich. Ich komme zurück auf das Eingangsbeispiel mit dem Flachmann, gemäß Walter Smith. Wenn du deine Hand auf den Flachmann legst, dann hat der Flachmann die zweidimensionalen Umrisse deiner Hand. Das ist Offenbarung. Und er merkt auch was. Auch das ist Offenbarung. Jesus Christus, oder sagen wir so, Gott hinterlässt als unsichtbarer Gott in unserem Leben einen Abdruck, der klar erkennbar ist, der wahrnehmbar ist, der erlebbar ist, der erfahrbar ist, der sichtbar ist. Es gibt so viele Dinge, durch die sich Gott offenbart. Da könnte man eine eigene Predigtreihe draus machen. Ne? Da wird man nicht fertig. Ja? Das Volk Israel ist ein Beispiel, wie er mit ihnen geredet hat, welche großen Wundertaten er getan hat, wie er dieses Volk groß gemacht hat, wie er seine Macht an ihm bewiesen hat. Das ist für uns ein Beispiel. Das Wort Gottes. Darin offenbart er sich uns und zeigt sich uns. Viele, viele, viele Dinge, durch die er sich offenbart. Lasst mich zwei herausgreifen aus dem Neuen Testament. Zwei aus dem Neuen Testament. Ja, Gott ist zwar unsichtbar, aber dennoch erkennbar. So, das kennt ihr, ne? Römer 1, 20 bis 21, lesen wir es nochmal. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Gottes unsichtbares Wesen wird seit Erschaffung der Welt wahrgenommen. Wodurch? Durch Nachdenken. Interessant, ne? Durch Nachdenken. Hey, toll, dann müsste ja jeder Mensch Gott erkennen, oder? Die Werke, von denen hier die Rede ist, das ist die Schöpfung. Ne? Die ist ja für jeden zugänglich, die Schöpfung. Kann man sehen, kann man sichtbar machen, auch die kleinen Mikroprozesse, die da stattfinden. Warum glaubt denn nicht jeder an Gott? Der Vers sagt es uns. Es gab eine Zeit, wo die Menschen Gott erkannten und sie haben ihm, das fing mit Adam und Eva an, und sie haben ihm den Rücken zugekehrt. Sie haben sich abgewendet von Gott. Und Abwendung von Gott hat Folgen für unser Denken, hat Folgen für unsere Vernunft und unseren Verstand. Es vernebelt unser Denken. Es ist wie ein Nebel, der plötzlich auf der Autobahn aufkommt und du siehst die Hand nicht mehr vor den Augen. Das sich Abwenden von Gott vernebelt unser Denken und unseren Verstand oder wie ihr das auch nennen wollt. Auch damit lässt Gott uns nicht allein. Er hat Heiligen Geist gegeben. Liebe Freunde, ich glaube auch, niemand kommt zum Glauben, bevor nicht der Heilige Geist ihm etwas gezeigt hat. Und wenn wir dann zum Glauben kommen, dann kommt der Heilige Geist in unsere Herzen. Der Heilige Geist, das ist griechisch Pneuma. Und Pneuma heißt unter anderem Luftzug. Dieser Luftzug, der bläst den Nebel vor deinem Verstand weg. Und dann darfst du wieder klar sehen. Fällt euch das auf, wenn der Heilige Geist, er hilft euch, die Schöpfung, die Werke Gottes zu erkennen als seine. Sie sind ein Zeichen der Existenz Gottes und der Größe Gottes und seiner Schöpferkraft. Erst dann, ich sage jetzt mal nicht im Kantschen Sinne, ich sage jetzt mal mit reiner Vernunft, darfst du ihn erkennen. Du brauchst die Hilfe des Heiligen Geistes dazu, der dir den Nebel vor den Augen wegbläst. Ja. Zweitens, das war das erste Beispiel, Gott ist zu erkennen an seinen Werken, an seiner Schöpfung. Das ist herrlich, wenn man da hinein studiert, wenn man in die Funktionsweise des menschlichen Körpers hineinschaut, die Funktionsweise der Natur, die Geoökologie, das ist großartig. Ja, und was jetzt kommt, das wisst ihr wahrscheinlich alle. Am allermeisten hat er sich offenbart und offenbart er sich in Jesus Christus. Das ist der letzte Punkt. Von Jesus heißt es, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Die, in Anführungszeichen, Verkörperung Gottes, die Manifestation des unsichtbaren Gottes auf dieser Erde. Jesus sagt, Johannes zitiert das im Johannes 14, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das ist nicht jetzt gemeint in seiner äußerlichen Gestalt. Es ist gemeint die Wesensart Gottes. Wie kann man das klar machen, habe ich mir gedacht. Wasserdampf kennt ihr, ja? Wasserdampf ist ein Gas, ist nicht sichtbar. Was da eben aus dem Kochpott rauskommt, wenn ihr da die Kartoffeln kocht, das ist nicht Wasserdampf, was ihr da seht zumindest, sind schon Wassertröpfchen. Das ist kein Wasserdampf. Wasserdampf ist ein unsichtbares Gas. Wenn der Wasserdampf abkühlt und kondensiert, dann werden daraus Wassertröpfchen. Ein Wassertröpfchen ist eine Verkörperung des unsichtbaren Wasserdampfes und trägt doch alle chemischen Eigenschaften des Wasserdampfs. nämlich besteht aus Wasserstoff, Sauerstoff. Ja? Der Wasserdampf hat die chemischen Eigenschaften wie das sichtbare Wassertröpfchen. So ist es hier. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er zeigt uns das Wesen Gottes, die Wesensart Gottes. Christus zeigt uns die Macht Gottes, seine Herrschaft über die Natur, seine Herrschaft über die Materie. Als Jesus den Sturm stillt, als Jesus Brot vermehrt, als Jesus Wein zu Wasser macht, er könnte es auch umgekehrt. Er macht Wasser zu Wein, aber ich meine, er könnte es auch umgekehrt. So. Ja, er zeigt uns seine Macht über die Natur. Er zeigt uns seine Macht über den Tod, als er von den Toten aufersteht. Er zeigt uns seine Weisheit durch das, was er zu uns gesprochen hat und das, was wir heute lesen können. Er zeigt uns Gottes Weisheit durch das, was wir über Jesus in der Schrift lesen. Er zeigt uns nicht zuletzt seine Liebe. Seine Liebe offenbart sich in Christus. Und ihr wisst das, offenbart sich in Christus am Kreuz, als er durch einen grausamen Tod für unsere Sünde, bezahlt, unsere Strafe trägt. Er macht dadurch die Liebe Gottes sichtbar. Konsequenzen für unser Gebet. Herr, hilf mir, mehr über Jesus zu lernen. Lass mich mehr in deinem Wort studieren, mehr über ihn hören. Lass mich mehr mit ihm reden. Lass mich ihn besser kennenlernen. Je besser du Jesus kennenlernst, je mehr du ihn kennenlernst, desto mehr lernst du Gott kennen. Desto mehr lernst du seine Wesensart kennen, die Wesensart Gottes. Danke Gott, dass du dich offenbarst in Christus, in deiner Schöpfung, in deinem Volk, durch dein Wort, durch deinen Geist. So viel. Danke, dass du dich uns gezeigt hast. Ein kurzer Ausblick, aber nur vorgelesen. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir eben gleichgestaltet sein werden, das bezieht sich auf Christus, wenn er offenbar werden wird, wenn er nämlich wiederkommt, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist unsere Aussicht. Das ist der Ausblick. Wir werden Christus sehen in seiner ganzen Herrlichkeit. Und noch ein Zitat von Hiob. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, also nachdem ich gestorben bin, meint er damit. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Amen.